Hast du noch auf dem Schirm, weil Twitter explodiert ja dann immer, sobald du mit Helücht am Philosophieren bist.
Podjenta Sport News HD mit Ole Bansemann.
Moin, moin,
moin,
moin. Moin, herzlich willkommen zu Podjenta Sport News HD mit mir, Ole Bansemann. Gewohnt kurz, nichts, denn Corona. Sport schweigt im Budjading und mehr gibt's nicht zu berichten. Harry, fahr das Band ab.
Yo.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisant nach einer kleinen Verschnaufpause. Da haben wir doch letzte Woche mal die NWZ reingebracht. Muss doch auch mal sein. Und ich begrüße am anderen Rohr, dort hinten in Budjading, den Ole.
Ja, schöne Grüße aus Budjading. Mal schön, wieder was von dir zu hören.
Ja, wir haben uns mal eine kleine Auszeit gegönnt. Wir mussten mal wieder was für unsere Leibesfülle tun.
Ja, kreative Füllpause nennen wir es jetzt einfach mal.
Genau, Gedanken sammeln und schweifen lassen, das musste auch mal sein. Nee, wir haben es einfach zeitlich irgendwie nicht geschafft, kann auch mal vorkommen.
Ich sag einfach mal vorsichtig, wir haben Twitter jetzt erstmal arbeiten lassen, denn einiges hat sich ja jetzt angesammelt in den, ich würde jetzt fast sagen, 2 Wochen, die wir, ja, nichts gemacht haben.
Ja.
Daniel, genau, du hast ja den Überblick, hast du mir gerade verraten.
Ich? Was den HSV angeht, ja, da weiß ich, im Grunde genommen müsste ich eigentlich 3 Spiele rezensieren, was ich aber nicht tun werde. Ich werde über das Aue-Spiel 2 Sätze verlieren, kurz über Würzburg 2 Sätze verlieren und dann etwas intensiver auf das Derby eingehen. Da ist natürlich auch schon viel gesagt worden, aber ich sage dann vielleicht nochmal kurz meine Einschätzung und gebe einen kurzen Ausblick, was dann so nächste Woche ansteht. Und ja, was hast du so vor?
Ja, eigentlich nur dumm schnacken, wie ich das immer mache. Nein, Spaß.
Ja, das ist ja nichts Neues. So kennt man es von Bremen auch.
Auch bei mir ist einiges aufzuholen. Es gab ja dann für das Hoffenheim-Spiel keinen Ausblick. Den brauche ich ja jetzt nicht geben. Ich werde jetzt auch nicht großartig euch hier was erzählen von den beiden Spielen, die verpasst worden sind. Viel gibt es da auch nicht zu berichten. Ich werde eher über die aktuelle Lage dann reden und den Ausblick auf das Köln-Spiel jetzt an diesem Freitag. Das ist ja auch schon in 2 Tagen. Wir nehmen heute an dem Mittwoch auf. Ja, und allgemein gibt es dann, glaube ich, auf Twitter dann noch ein paar Fragen, die zu klären sind, beziehungsweise ja, die wir vielleicht auch sogar schon beantwortet haben, aber dass wir diese hier nochmal im Podcast dann einmal kurz irgendwie für alle auffassen, denn nicht jeder nutzt ja unbedingt Twitter.
Genau, das sollten wir tun. Und da wir die letzten Male ja mit dem glorreichen Hamburger Sportverein angefangen haben, würde ich doch mal vorschlagen, wir fangen heute mal mit dem nicht ganz so glorreichen SV Werder Bremen an. Was hältst du davon?
Naja, also so wie du es jetzt beschreibst, teile ich nichts von ab. Die ist gut, die Idee ist gut.
Ja, die Grundidee passt, ja.
Ja, dann Twitter, so. Fangen wir da einfach an, würde ich sagen.
Ja, Twitter, also beim letzten Mal, das war schon am 20. Oktober, nach der letzten Sendung, die ja durchaus ganz nett aufgefasst wurde, aber es kam gleich natürlich zu einer Nachfrage von unserem lieben Kollegen, Podcast-Kollegen. Und Ernte 23 Raucher, naja, ist ein Insider, und Lapskausesser, Helücht. Er hatte gefragt, hatte mir übrigens noch einige Worte zum Auftritt von Werders Hubertus Hess Grunewald SC und der finanziellen Situation beim SVW gewünscht. Da musst du mich erstmal aufklären, um was es geht.
Ja, es ist ja jetzt nun mal auch schon 2 Wochen her, dass diese Frage gestellt worden ist. Das heißt, ich muss jetzt auch erstmal bei mir im Kopf ein bisschen rumkramen. Bei Hubertus Hess Grünewald.
Aus Fahre übrigens, aus Fahre.
Aus Fahre, deiner Heimatstadt.
Ja.
schaudert es mir immer. Also ich bin nicht der größte Fan von Hubertus. Also ich mag Hubertus Tropfen, aber ich glaube, Hubertus Tropfen hat nichts mit Dr. Hess Hubertus Grünewald zu tun. Das ist unser Präsi. Und dieser hatte sich dann nochmal bezüglich der finanziellen Situation des SV Werder Bremen geäußert. Und da gibt es ja jetzt seit einigen Tagen, einigen Wochen die Diskussion, ist Werder pleite, ist Werder nicht pleite, wird Werder pleite gehen, was passiert da jetzt genau? So den wirklichen Überblick scheint da keiner zu haben, denn Philbri, das ist ja auch einer von denen, die da wohl irgendwie was zu sagen haben, meint, ja, wir sind auf einem guten Weg und wenn wir dann die KfW-Mittel bekommen, das ist diese Kreditmaßnahmen, die man dann halt beantragen kann vom Staat, läuft das eigentlich ganz gut. Marco Bode hat das dann teilweise einmal revidiert, aber dann doch wieder unterschrieben und Hubertus Hess-Grunewald hat einfach allgemein in den letzten öffentlichen Auftritten absolut nicht überzeugt, wirkte oftmals realitätsfern. Also ich erinnere mich gerne an den ersten Spieltag, also gerne erinnere ich mich nicht an den ersten Spieltag, war ja das 4-1 zu Hause gegen Hertha BSC Berlin, wenn ich mir angucke, was Berlin bis sie lang so in der Bundesliga gerissen hat, tut das richtig weh. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte wieder. Da stand er dann bei Sky. Sky hat das ja übertragen. Vor dem Mikrofon in der Halbzeitpause und sagte, ja, und das sieht so schön aus und 8500 Zuschauer und das ist uns das Wichtigste. Und da muss ich mich aber fragen, wieso so ein Mensch dann dem es wichtiger ist, dass 8500 Leute im Stadion, also versteht mich nicht falsch, ich finde es auch wichtig, dass der Fußball so langsam wieder in Richtung Normalität kommt und ich kann das auch verstehen, dass da viele Mittel wegfallen und viele Vereine dann auch vielleicht ein bisschen bibbern müssen. Aber dass dann so ein Mensch da steht und dann halt das schönredet und das Spiel, wo er dann eigentlich zu befragt worden ist, überhaupt nicht kommentiert, das zeigt für mich einfach schon so diesen Punkt, dass, dass da irgendwie so eine leichte Fehlbesetzung ist, weil wenn ich Präsi bin von einem Fußballverein und ich zu einem Fußballspiel befragt werde, zu dem, was die Mannschaft des Vereins da auf dem Rasen gerade bringt, nicht sagen kann, obwohl ich im Stadion sitze und mir das Spiel angucke, dann tut das schon echt erheblich weh. Und das ist halt kurios, Werder Bremen ist so ziemlich, also habe ich zumindest das Gefühl, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch bin, ist so ziemlich einer der wenigen Vereine, der von Anfang an klar gesagt hat, wir leiden unter Corona, wir leiden auch finanziell darunter und das kann auch ganz schön knapp werden, dank Corona. Mhm. Und Werder hat das gleich ziemlich offensiv auch kommuniziert und halt in die Öffentlichkeit gebracht, in Form von Klaus Philbri, einer der Geschäftsführer ist er. Und spielt diese Karte immer mal wieder gerne aus, auch in Form von Hubertus Hess-Grunewald. Und es ist halt immer blöd, wenn dann da 3-4 Leute sind. Also Baumann eher weniger, der kümmert sich, glaube ich, eher darum, dass er wenigstens so tut, als würde er arbeiten. aber es sind dann die. Es sind dann die drei anderen Leute in Form von Marco Bode, Aufsichtsratschef, Klaus Philbri, einer der Geschäftsführer und Grunewald, die in so einem Dreieck sitzen und ja immer wieder sich in Aussagen komplett revidieren, total gegensätzlich. Also es wirkt halt einfach bei Werder Bremen in der Anfang, also in der ganzen obersten Etage, wirkt es einfach nicht wie so eine Einheit. Man weiß teilweise nicht, was der eine 2 Wochen vorher gesagt hat, kann da nicht vernünftig drauf eingehen. Der Präsident weicht sportlichen Fragen komplett aus dem Weg. Also es ist schon schwierig und das macht dann auch so einem Werder-Fan dann ganz schön sauer, nicht unbedingt, aber es enttäuscht einen schon extrem. Denn ich meine, ich will jetzt nicht hier die Lanze brechen für den Kommerz, der in den Fußball Einhalt bekommen soll. Aber es lässt sich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr darum herumschiffen, dass man doch irgendwie ja, Gelder einholt, die ja nicht von nur Sponsoren oder Sponsorenverträgen oder so her gelten, sondern dass dann da halt auch wirklich dann ein Investor steht. Dass es schief laufen kann, brauche ich dir, oder schief gehen kann, brauche ich dir ja nicht erzählen, ne?
Ja,
ich glaube, das Fass mache ich jetzt auch einfach mal nicht auf.
Besser nicht. Nee. ihr könntet doch mal von Wiesenhof wenigstens zur Rügenwalder Mühle überwechseln. Das ist doch ein seriöses Unternehmen.
Das ist nochmal eine ganz andere Teil. Also das Sponsoring bei Werder Bremen, das läuft ja seit Jahren. Also es ist grausam bei Werder. Also bei Kick angefangen damals. Kick, dann war man irgendwie bei Targo Bank, weil die Targo Bank aber noch nicht offiziell in Deutschland war das dann so, geht Bank heute, dann hattest du die Targo Bank drauf.
Aber das war doch die Zeit, wo ihr diese hässlichen Zackentrikots hattet, oder? Das, ich erinnere mich irgendwie, da war doch irgendwie was so Tannenbaum-Optik.
Ja, das war 2010, 2011.
Ja.
Ich glaube, die Saison war das. War die
genau,
Saison?
Da war ich im Stadion bei dem Spiel. Das war eine Woche nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli. Und da hatten wir Werder dann zu Gast. Und da haben wir dann 4-0 gewonnen. Ich kann mich erinnern. Lang ist es her.
Erinnere mich da jetzt nicht gerne dran. Aber ja, also das allgemeine Sponsoring bei Werder Bremen, man schafft es immer irgendwie so richtig unsympathische Sponsoren reinzukriegen. Auch das hat viel, glaube ich, mit der Führung da zu tun. Hier in Norddeutschland.
Letztlich geht es ums Geld, ne? Das ist einfach immer so, ne?
Letztlich geht es ums Geld. Ja. Und man kann ja sagen, was man möchte. Wiesenhof ist ja nun mal auch relativ lokal. Ich boykottiere auch Wiesenhof-Produkte so gut es wie nur geht, also eigentlich immer. Es ist halt schwierig, dann irgendwie mal wirklich einen vernünftigen Sponsor dann in Bremen und Umgebung reinzukriegen.
Ja.
Viele schreien immer nach Becks, Becks, Becks. Ne? Holt doch Becks rein, fände ich persönlich auch mega. Es wird einfach gut passen. Aber allerdings möchte ich auch nicht unbedingt, also ob ich mit der Hauptfirma ab in Beff, also Anhäuser, bla bla bla, dann einen Kooperationsvertrag, also Sponsorenvertrag aushandelt oder mit Wiesenhof, weiß ich jetzt auch nicht, ob das besser ist, weil bekleckern sich ja nicht so gut mit Ruhm. Rügenwalder Mühle fände ich auch cool. Ich würde lieber so eine Mühle vorne haben als so ein Geflügelschlachter.
Außerdem die Teewurst ist wirklich zu empfehlen, also das kann ich wirklich sagen, aus Erfahrung.
Ja, doch, die.
Aber wir sind schon wieder beim Essen. Aber ich ich muss dich ja mal ein bisschen abschneiden, weil wenn wir so weitermachen, sind wir noch in 2 Stunden am Reden. Aber die Anschlussfrage von Helücht war nämlich, fühlt man sich als Fan eigentlich in Bremen generell mitgenommen? Und was ich so raushöre, was du so gerade sagtest, ist das ja so zumindest von der Führungsriege nicht unbedingt so. Also oder zumindest nicht in Gänze, in Summe.
Nee, also ich persönlich aus meiner Sicht, so habe ich ja auch, glaube ich, dann angefangen auf Twitter dann zu antworten, fühle mich nicht abgeholt, absolut nicht. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was da passiert zurzeit. Ich sag mal, als es sportlich gut lief, die Saison, wo man dann knapp Europa verpasst hat, Achter geworden ist oder was das auch war, oder Neunter, da hat dann wenigstens der sportliche Erfolg das alles so übertüncht. Aber es kommt jetzt alles auf einmal so irgendwie durch. Man ist irgendwie anscheinend, zumindest in der Öffentlichkeit, der einzige Verein, der finanzielle Probleme mit sich führt. Ey, man ist Werder Bremen. Ja, man hat Meisterschaften gesammelt. Ja, gut, eher in der Vergangenheit als in der Gegenwart aktuell. Aber man ist ein Gründungsmitglied der Bundesliga, man hat einen Namen, man ist wer, man hat jahrelang international gespielt. Natürlich, die Gelder fehlen auch, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und das hat auch lange gedauert, dass Werder Bremen da raus war. Aber man ist wer und man könnte da was hinbekommen. Und das Einzige, was man hinbekommt, ist dann den Weserstadion-Namen zu verkaufen an eine Firma, die wenigstens noch die Güte besitzt, das dann nicht irgendwie in irgendeinen Tempel umzubenennen, sondern sagt...
Der grüne Fischtempel.
Es ist jetzt dann, ja... Seid du mal leise mit eurer AOL-Fanbank da.
Imtech Arena, bitte, Imtech.
Oh ja,
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 schön war's.
Nein, aber es ist dann halt wirklich einer, der dann sagt, okay, hey, wir wollen da nur ein Wohninvest vorklatschen. Und dann ist es auch wiederum so, dass die Fans sich dann da auch mega gegenstellen. Also ich habe es selber miterlebt, Pokal zweite Runde letzte Saison gegen Heidenheim, sind die Fans in der ersten Halbzeit, also die Ultras, die Stimmung da machen im Weserstadion. Das ist ja, die meiste ja. Stimmung kommt ja auch tatsächlich nur so aus Kurve. Das Weserstadion wird immer hochgelobt bis zum geht nicht mehr. Wenn es dann um was geht, dann sind alle da, klar, aber ich sag mal, so 80 Minuten lang ist es eigentlich nur die Ostkurve und nur die Ultras.
Ja, das ist in Hamburg aber ähnlich, ne? Das ist
es, ich glaub,
ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in Hamburg ist es auch ähnlich. Ja.
Ich würde schon fast sagen, dass es fast überall so ist. Und wer dann was anderes behauptet, der war, glaube ich, noch nie wirklich so richtig selber im Stadion gelandet. Aber ist auch nochmal wieder, ich schmeiße wieder ab. Aber es ist dann so, dass dann bei einem Pokalspiel gegen den Zweitligist, man führt 4-0 oder 3-0 zu dem Zeitpunkt. Und dann hauen die ganzen Ultras ab. Weil, und das ist die Kerngeschichte, wir an der Ostkurve angrenzend VIP-Loge haben, wo eben Wohninvest-Mitglieder immer drin sitzen. Und diese wird dann mit einem schwarzen Tuch abgedeckt, dass die nicht aufs Spielfeld kommen können. Per se eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Nur ist klar, dass dann der Verein sagt, ey Leute, was soll das? Die geben uns Geld dafür. Ich meine, was man da ausgehandelt hat, ist ganz schön mies. Es sind 30 Millionen auf 10 Jahre. 3 ja. Millionen, ja, also da hätte man bestimmt noch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr rausgeholt, aber weiß Gott, was da für Verhandlungen abgingen. Vielleicht hat Werder Bremen da ja auch drauf bestanden, dass der Name Weserstadion irgendwie Bestand bleibt und deshalb hat das manche ab. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt nicht den Einblick in die Materie. Es ist einfach so, dass ich persönlich mich da wirklich nicht so hundertprozentig mit identifizieren kann. Es sind auch Personalentscheidungen, ganz klar, wo ich mit dem Kopf schüttel. Also, dass jetzt das erste Mal Baumann angesprochen worden ist auf sein Arbeitspapier, das am 30.06. Nächsten Jahres 21 ausläuft. Und man sich wohl bereitwillig stellt, mit Baumann zu verlängern. Und ja, schwierig. Also, ich habe das Gefühl, manchmal, da sitzen halt nicht Leute, die wirklich Ahnung von Fußball haben und gleichzeitig Ahnung vom Geschäft haben. Das ist aber auch schwierig, denn entweder hast du Ahnung von Fußball, weil du ein Fußballer warst, dann hast du aber wenig Ahnung ungefähr von dem Geschäft, weil du hast jahrelang eigentlich erstmal nur gegen die Pille getreten. Genau. Und wenn du so ein, ich nenne es jetzt mal, abgewichster Manager bist, dann hast du von dem Fußball eigentlich relativ wenig Ahnung. Aber da komme ich auch wieder mal einmal zu der Personalie Thomas Eichin, ja. Man hat da einen aus der Eishockey-Liga geholt, wo sich, glaube ich, fast die ganze Republik gefragt hat, was hat Werder Bremen da vor? Aber er hat genau das Richtige gemacht und die Früchte haben wir bis vor 2 Jahren auch noch dann tragen können. Und das, was Baumann jetzt dann letztendlich verbrochen hat, das müssen wir jetzt mittlerweile auslöffeln. Also, um die Frage zu beantworten, nein.
Genau. Einmal runtergedampft auf das. So. Ja. Nein, aber es ist ja auch mal ganz schön. Man muss ja nicht, wir sind ja immer dabei, die Spiele ein bisschen zu exerzieren. Aber warum soll man nicht auch einfach mal da so einen Schwerpunkt legen? Und ja, ich denke, das hast du auch ganz, hast deinen Standpunkt auf jeden Fall deutlich gemacht. Aber wenn noch Nachfragen sind, die können ja auch jederzeit weitergestellt werden. Und ich denke, wir sollten jetzt vielleicht mal zu den letzten Spielen von Werder kommen. Dazu würde ich dann einleiten, auch mit einer Frage, die hier noch kam. Die bezog sich auf das Spiel gegen Hoffenheim noch und wurde gestellt von Hauke Lahr. Der Name sagt mir doch auch was. Und er Frage an Ole, hat sich FK, ich nehme mal an, das ist euer Trainer.
Ja, ja,
gegen Hoffenheim.
Körperkultur.
Genau, nee, das ist ja FKK. Ja. Gegen Hoffenheim vercoacht? Oder ist es in Ordnung, Rashica über 90 Minuten auf der Bank zu lassen und Chong gegen müde Hoffenheimer erst in der 87. zu bringen? Ich denke mal, damit möchte ich mal einleiten und dann kannst du ja vielleicht so die Entwicklung von Werder in den letzten Spielen einmal kurz darstellen.
Ja, beide Spiele gingen erfahrungsgemäß 1-1 aus. Also jetzt Hoffenheim speziell 1-1 und letzte Woche, jetzt muss ich wieder gucken. Ich habe gerade eben erst noch geguckt. Ich schäme mich auch etwas, dass ich gerade das nicht.
Oh Mann, machst du deine Hausaufgaben immer noch nicht?
Ja, weißt du doch.
Ja, eben.
Das Blöde ist ja, dass ich mittlerweile keine Busfahrt mehr habe, wo ich dann auch eben schnell was auf den Zettel kritzeln kann und das dem Logo mal vorzeigen kann.
Ja, richtig. Drei Wörter und das muss reichen für heute.
Ja, hey, bei manchen Lehrern hat das dann funktioniert und absolut gereicht, ne?
Ja. Ja, ich will also, keine Namen nennen. Kein Bashing, bitte.
Also, wir hatten jetzt zwei Spiele, einmal gegen Hoffenheim und letzte Woche jetzt gegen die Frankfurter. Genau. Ich habe, also wenn man sich die Namen anhört, es ist einmal ein aktueller Europa League Teilnehmer und Frankfurt eigentlich eine Mannschaft, ein Verein, der seit Jahren es schafft, an den europäischen Plätze mit ran rumzukratzen und man hat es auch irgendwie wohl geschafft, mal im Halbfinale zu stehen, der Euroleague. Von daher sind das ja mittlerweile dann Namen, wo man sagen muss, ja, okay, Werder Bremen, Abstieg, letzte Saison, ne? Eigentlich darfst du damit nichts rechnen. Und gegen Hoffenheim habe ich auch überhaupt nicht geträumt, dass man da irgendwie was holt. Ich habe ganz klar gesagt, Hoffenheim würde meines Erachtens dann ungefähr einen Sieg einholen. Ja, nach 5 Minuten steht es 1-0, Eggestein macht das Ding. Irgendwann kassiert man dann das 1-1, womit man dann aber auch rechnen muss. Hauke fragt da jetzt speziell, ob Kofeld sich da, erstmal schöne Grüße an Hauke. Danke für die Frage. Es ist schwierig. Als Außenstehender lässt sich jetzt leicht sagen, hätten wir das und das gemacht oder den und den Spieler reingebracht, dann hätten wir da vielleicht 3 Punkte geholt. Das ist mir aber auch einfach wirklich zu viel Konjunktiv. Denn ob jetzt dann Rashica motiviert gewesen wäre, ab der 45. Minute da sich den Allerwertesten aufzureißen, obwohl er mit den Gedanken sehr wahrscheinlich noch in Leverkusen war oder schon wieder ist, eins von beiden ist der Fall, ist schwierig zu sagen. Was ärgerlich ist, ist, dass der Geiger da natürlich dann das Ding so ekelhaft in den Winkel da reinklatscht. Also den macht er einmal in seinem Leben. Es ist jetzt natürlich ausgerechnet wieder gegen Werder Bremen gewesen. Die Aufstellung hat sich eigentlich von selbst ergeben. Füllkrug musste verletzungsbedingt raus, was dann auch gleich vorgreifend für das Frankfurt-Spiel ist. Christian Groß spielt dann auf einmal wieder eine große Rolle. Hätte Fahrradkette. Hoffenheim war am Ende müde. Hoffenheim hatte noch Roter Stern Belgrad in den Beinen. Und wenn man eher mal auf einen Tahith Chong eventuell gesetzt hätte, dann wären vielleicht 1-2 Möglichkeiten mehr da gewesen, das Ding für sich zu entscheiden. Ob man dann jetzt zwangsläufig dann auch gewonnen hätte, wage ich dann zu bezweifeln. Also das will ich jetzt nicht sagen, weil das ist einfach Fußball und im Fußball passieren Sachen, die kann man teilweise nicht beschreiben. Ich bin zufrieden mit dem Punkt. Es ist dennoch ärgerlich, dass man nur einen Punkt holt gegen Hoffenheim, weil es war mehr drin tatsächlich. Da gebe ich absolut recht. Ob das jetzt an den personellen Entscheidungen liegt, dass wir dann nur einen Punkt geholt haben, schwierig zu sagen. Das Gleiche gilt auch für das Frankfurt-Spiel. Ähnliche Situation, man geht 1-0 in Führung, diesmal ein bisschen später. Durch Sargent macht man dann das 1-0 Anfang der zweiten Halbzeit. Und ja, man stellt dann halt wieder den Fußball ein. Auch da habe ich mich dann erwischt, dass ich dann so ab der 70. gesagt habe, boah, warum macht er da jetzt nicht mal was Sinnvolles? Warum bringt er jetzt nicht mal den und den? Ärgerlich ist, dass Füllkrug ausfällt, aktuell verletzungsbedingt. Scheint eine kleine muskuläre Verletzung in der Wade zu haben. Sargent trifft dann jetzt endlich mal. Bin ich ja ein bisschen beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass er nur gegen Viertligisten im Pokal in der ersten Runde treffen kann. Ich finde es fast ärgerlicher, dass wir gegen Frankfurt nicht gewonnen haben, denn es gab noch diese ganz klare Chance von Tahith Chong, der dann auf einmal Makoto Hasebe da den Ball absolut abluchst am Mittelkreis und dann eigentlich alleine auf den Torwart zuläuft. Und wenn er dann 5 Jahre älter ist und 50, 60 Spiele mehr hat, dann klatscht er das Ding einfach so unter die Latte und dann steht das 2-0 und dann hast du das Spiel für dich entschieden. Aber Tahith Chong, das ist halt nun mal, da hat er gezeigt, warum er dann vielleicht nicht früher eingewechselt wird, ist einfach noch nicht auf dem Stand, dass er Werder Bremen augenblicklich helfen kann. Denn wenn er das ist, dann macht er da das 2-0 ganz klar und ganz einfach und dann ist das Ding gegessen. Und dann kommt Frankfurt vielleicht nochmal in den letzten 10 Minuten ran, aber im Großen und Ganzen ist das da im Prinzip gespiegelt. Natürlich, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan von den personellen Entscheidungen von Kofeld, aber im Moment muss ich leider auch zugeben, es trägt Früchte und zwar mehr Früchte, als wie man sich das dann hätte vorstellen können. Das ist so das, was ich zu den beiden Spielen sagen kann. Wichtig ist jetzt natürlich, man ist jetzt seit, ich glaube, 4 Spielen ungeschlagen. Bielefeld, Freiburg, ja, Hoffenheim und Frankfurt. 4 Spiele ungeschlagen. Oder nee, 5. Schalke war ja auch noch davor. Man ist seit 5 Spielen ungeschlagen, hat aber in den letzten 3 Spielen auch wiederum nicht gewonnen. Jetzt spielt man gegen Köln. Die Tabelle spricht laut der Platzierung eigentlich eine klare Rolle. Also Köln ist 16. aktuell, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Dementsprechend 2 Punkte und Werder Bremen ist mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 8-8 auf Platz 9 mit ebenfalls dann 9 Punkten auch zu finden. Jetzt zählt halt dieses Spiel gegen Köln. Man hat jetzt gegen Mannschaften gespielt. Da zähle ich auch Freiburg unter anderem mit zu. Man hat jetzt 3 Punkte gegen 3 Mannschaften geholt, jeweils mit einem 1-1, wo man sagen kann, wenn Bremen da nicht punktet, muss man nicht traurig sein. Man muss da nicht enttäuscht sein. Das ist ja einerseits irgendwo positiv im Moment, aber jetzt zählt halt für mich, dass man auch dann gegen Mannschaften wie Köln tatsächlich dann punktet. Ich meine, letztes Jahr ist es gut gegangen mit dem 6-1, aber ich glaube, da hatte auch Köln einfach überhaupt gar keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Und Bremen musste. Es ist eigentlich das erste Spiel, wo ich sage, ja, das muss Bremen gewinnen. Und ich sage auch, dass Bremen gewinnt. Und es ist jetzt aber wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass Bremen jetzt zeigt, dass das, was sie jetzt gezeigt haben, auch 3 Punkte bringen kann und nicht nur immer 1 Punkt. Das ist so
der Stand. Du bist ja heute gar nicht aufzuhalten. Was ist los mit dir?
Ich lasse es einfach.
Ich komme ja gar nicht zum Reden. Ich habe so viele Gedanken, wenn du so redest, dann kommt mir so viel in den Kopf. Sogar bei Werder, das muss ich doch.
Ja, dann schieß doch jetzt los. Jetzt hast du.
Ich sag mal sowas bei Rashica zum Beispiel, Punkt 1, da ist ja grundsätzlich, ich sag mal eine grundsätzliche Frage, steht ja im Raum, inwiefern er überhaupt sich mit dieser ganzen Sache noch identifiziert. Ich glaube, das haben wir beim letzten Podcast schon mal ganz kurz angesprochen.
Ich meine schon,
genau, und was da in der Winterpause passiert, ne? Also ob er dann da geht oder wie seine Pläne sind. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich nochmal irgendwie ein klares Wort her, wie es da weitergeht, so denke ich. Also ich glaube, das ist Punkt 1, wenn man dann auch darüber nachdenkt, ob er vielleicht dem Team helfen kann, sollte das vorher irgendwie noch klarer sein, als es momentan irgendwie so einen Anschein macht. So, dass ich habe so den Eindruck so von außen, das läuft einfach so durch. Was du zu diesem Chong, ich glaube Chong heißt er, ne?
Ja, genau, Taif Chong. Genau.
Der bringt für mich, wenn ich ihn gesehen habe, so tatsächlich so eine Prise Unbekümmertheit in das Bremer Spiel, was tatsächlich dem Spiel, finde ich, immer ganz gut tut. Dass irgendwie in der letzten Saison, da wirkte doch alles sehr, sehr schematisch und verkrampft und der bringt halt so ein Element rein, was so ein Überraschungseffekt. Ne? Auch wenn er, das liegt aber mit Sicherheit eben an seinen jungen Jahren und ich denke, das sollte man durchaus mehr, auch wenn du sagst, netzt nicht oder so, aber ich glaube, das sollte man doch noch mehr reinbringen, wenn ich sehe das beim HSV ja mit Onana zum Beispiel, auch so ein Junger, der eigentlich noch gar nicht für den Profifußball vorgesehen war, aber der also sensationelle Spiele dahin legt, ne? Und immer noch seine Fehler macht in jedem Spiel, aber durch dieses neue Element frischt das sozusagen das gesamte Spiel etwas auf. Und das sehe ich halt bei dem auch. Und ich denke, das wird dem auch gut tun. Und also dem Bremer Spiel gut tun. Und was die Unentschieden angeht, es ist ja mal so, wenn man so Konferenz verfolgt und man sieht, so wer da führt, das ist ja schon mal neu, wenn man das jetzt zu den vergangenen Saisons.
Absolut. Ne,
sieht, dann kommt irgendwann der Ausgleich und normalerweise würde man denken, jetzt wann fällt eigentlich das 1-2 oder
ja.
Wann kommt das zweite Tor? Und das kommt eben nicht. Und daran merkt man irgendwie so als Außenstehender dann eben auch, dass also es ist zumindest eine gewisse Grundstabilität da. Ne? Auch ich habe gelesen, dass die spielerischen Akzente nicht unbedingt so ausgeprägt sind, sondern es ist auch sehr teilweise destruktiv sogar ist, die Spielweise, aber eben effektiv. Und ich denke, das ist erstmal ein Weg, um eine gewisse Basis zu haben, auf der man dann vielleicht in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich auch mal zu gucken, wohin können wir eigentlich vielleicht sogar kommen. Ne? Also geht das vielleicht sogar noch ein bisschen höher irgendwie in die Top 10 rein oder ich weiß nicht was. Aber zumindest macht es ja den Anschein, als wäre jetzt alles etwas stabiler. Allerdings muss man natürlich auch, wie du das sagst, die Warnleuchte sollte da immer an sein. Denn man kann sich natürlich auch mit Unentschieden sozusagen in die Krise spielen. Wenn du immer wieder Unentschieden spielst, dann denkt man immer, ja gut, wir haben einen Punkt gemacht. Ne? Aber gut, einmal gewinnen ist immer noch mehr und dann zweimal verlieren. Ne? Und ist dasselbe wie dreimal Unentschieden. So, ne? Insofern ist ein Sieg mit Sicherheit immer mal zwischendurch wesentlich besser. Und so ein Spiel wie jetzt gegen Köln ist natürlich eine große Chance. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch wieder die Chance, unten reinzurutschen, wenn die Kölner, die sitzen ja nun auch mit dem Rücken zur Wand, stehen mit dem Rücken zur Wand, so. Zwei Punkte, Gisdol, schon in der Krise, kurz vorm Abschuss sozusagen. Das ist schon, sag ich mal, ein richtungsweisendes Spiel. Ne? Also wenn da Köln jetzt was reißt, dann sind es dann immer noch 4 Punkte immer noch nach oben hin. Also im Grunde genommen kann Werder das eigentlich recht erstmal entspannt angehen, sage ich mal, ne? Mit einer gewissen Gelassenheit, so nach dem Motto, wir haben die vor ein paar Monaten ja schon 6-1 aus dem Stadion geschossen. Und da natürlich unter anderen Voraussetzungen, das kann man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichen, aber ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Chance. Ja.
Es ist auf jeden Fall als Werder-Fan so ein Zwischending aus Wohltat und ich sage jetzt mal geistiger Verwirrung, dass man auf einmal an einem Freitagabend bei einem Spiel als Favorit fast deklariert werden kann. Also es ist ja nun mal so, laut Tabelle ist Bremen der klare Favorit. Ich würde auch sagen, dass Bremen den effektiveren Fußball spielt. Wie du gesagt hast, also es ist ein sehr destruktiver Fußball. Wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anguckt, kommt Werder mit Ach und Krach manchmal gerade mal auch nur auf 30% Ballbesitz. Aber recht hat, wer Punkte sammelt. Und das tut Bremen im Moment. Und wenn das dann auch so weitergeht, dass man konstant punktet, dann bin ich da eigentlich froh Mutes. Was du auch zu Chong gesagt hast, diese junge Unbekümmertheit, das hat, glaube ich, Bremen jetzt in den letzten Jahren auch gefehlt. Also man hat sich sehr ich nenne es jetzt mal erfahrene Spieler eingeschlagen und hat verpasst, dann aber hintenrum noch den Anschluss zu kriegen. Und jetzt hast du dann die Möglichkeit mit einem Sargent, mit einem Taif Chong, mit Manuel Mbom, den darf man auch nicht vergessen, der jetzt seit dem Klasenabgang im Prinzip auf einmal zum absoluten Stammpersonal gehört und jetzt bis auf diesen einen Fehler, der nun mal leider zum 1-1 gegen Frankfurt geführt hat, eigentlich fast überperformt für seine Verhältnisse, also für die ganzen Begebenheiten. Es tut irgendwie gut. Allerdings ist es bei mir zumindest so, man kann mich da jetzt auch ruhig als Pessimist oder so abstempeln, aber ich traue dem Ganzen einfach noch nicht. Und deswegen, also jetzt, wenn Bremen am Freitag gegen Köln punktet, und zwar dreifach und nicht einmal, dann ist man wirklich auf einem guten Weg. Dann hat man nach 7 Spieltagen 3 Siege, 3 Unentschieden und tatsächlich erst eine Niederlage. Also wenn ich jetzt mal nachdenke, wo man letzte Saison um diese Zeit stand, ähnelt sich das allerdings auch. Also man hatte ja auch lange Zeit diese ungeschlagenen Serie, wo aber dann 7 Unentschieden dann zu Buche standen. Diese Unentschieden waren auch gegen Borussia Dortmund, hast nicht gesehen, aber hinten kackt die Ente und da wird es jetzt halt wichtig, dass man halt bis zur Winterpause jetzt nochmal 11 Punkte sammelt. Ob es jetzt 11 Unentschieden sind, ist mir auch eigentlich relativ egal. Hauptsache, man sammelt dann halt bis zu den 20 Punkten, dass man dann wirklich mal eine entspannte Saison hat. Und dann kann man da, glaube ich, ganz entspannt sein.
Ihr müsst ja auch noch, ihr habt ja auch noch diese harten Spiele, so Dortmund, Bayern und so, das kommt auch noch, oder?
Und das Leipzig, kommt auch noch, genau.
Das kommt auch noch. Und ich denke, also das ist ja eben genau dieses Auftaktprogramm, da muss man eben Punkte sammeln jetzt. Ne? Also wie gegen Köln, so, genau. Da müssen Punkte her, damit man Polster hat, dann kann man sich die Klatsche gegen die Bayern und ja gut, Dortmund weiß man nicht, ist ja eine Wundertüte und selbst Leipzig ist eine Wundertüte. Ich denke mal, so ein Spiel gegen Gladbach ist jetzt aktuell in der aktuellen Situation sogar noch schwieriger. Aber die kommen ja auch alle noch und deswegen muss man jetzt so ein kleines Depot anlegen und dann irgendwie erstmal in die Winterpause sich retten. Die ist ja sowieso nur eine Woche, glaube ich. Ne? Da gibt es einmal Schweinebraten und Rotkraut. Ja, und dann geht's ja weiter. Genau, und ja.
Also wir haben jetzt das Köln-Spiel, danach kommt dann der Zahnarzttermin, den man einmal im Jahr hat.
Oh ja.
Nach München.
Ja. Man hat zweistellig.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die letzten zwei Saisons war ich so, dass ich gesagt habe, boah, eigentlich ist Bremen mal wieder dran, dass man gegen München nicht verliert.
Ja.
Ich glaube allerdings, dass das jetzt vorbei ist bei mir. Ich sage jetzt mal ganz klar, wir werden diese Saison wieder 0 Punkte gegen Bayern holen. Es ist einfach jetzt nur das Wichtige, dass man sich da nicht abschießen lässt und dass man sich teuer verkauft. Und ja, ich sage mal, wenn man jetzt im November nochmal 4 Punkte holt, also das schließt das Köln-Spiel ein und Wolfsburg. Wolfsburg ist meines Erachtens jetzt auch nicht absolut unschlagbar. Die sind schwierig zu spielen, denke ich. Aber wenn man da nochmal einen Punkt holt, und jetzt gegen Köln gewinnt, 4 Punkte holt, dann steht man mit 13 Punkten am 1.12. dann da und ich glaube, dann kann man ein bisschen beruhigter sein.
Ja, also gegen Bayern, ich habe das gestern ein bisschen verfolgt, das Spiel, das gegen Salzburg war das, glaube ich, ja.
Genau.
Es ist schon brutal, ne? Also die waren gar nicht schlecht, schießen das 2-2, sehr engagierte Leistung, dann kommt das ja durch den Standard, glaube ich, das 3-2 und dann zack, 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 bum, 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 fertig, 6-2. Ne? Also das ist eben...
Ja, es ist beängstigend bei Bayern.
Beängstigend ist
das. Dass man dann auf so, ich sag mal, im dritten Gang ja keine Beschwerden im Prinzip hat, dass man normal Fußball spielt, auch mal ein Tor kassiert und auch mal einen Ausgleich kassiert und sowas. Und dass man dann halt, ich weiß nicht, ich glaube, die 4 Tore, die dann noch gefallen sind, sind erst irgendwie ab der 79. oder so gefallen. Habe ich das richtig gesehen? Also ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber das sind ja die Tore dann wirklich wie am Fließband hinter.
Ja,
hat man einfach von dritten in sechsten Gang eingeschaltet. Und das ist schon beängstigend. Und man darf halt nicht vergessen, dass die Bayern jetzt seit Corona wieder Start der Bundesliga eigentlich durchgehend nur am Fußballspielen sind. Mit Champions League allen drum und dran. Die haben im Moment alle 3 Tage ein Spiel und die ziehen das immer noch da so durch. Also es ist schon krass. Also
absolut.
Da schlottern schon ein bisschen die Beine, muss man ehrlich sein.
Ja, Junge, die.
Dann haben wir Werder abgehakt, wa?
Mit 40 Minuten, oder? Ja,
ja
gut. So gute Leistung. Jetzt kannst du, hast du dir deinen... Feierabend, Bierchen schon fast gegönnt.
Ja, ich gehe dann jetzt. Gegönnt.
Du gehst dann jetzt, lässt mich einfach labern, so, ne? HSV, CE und
wichtig. Nee, aber eine Frage haben wir tatsächlich auch noch.
Wir haben noch eine Frage, du meinst mit den Trainern, die?
Ja, genau. Von
ja, aber die
Schellstede ist das nämlich.
Ach, tatsächlich.
Ja, aber, die von mir Schellstede hat zugeschlagen.
Aber es sind doch schon Trainer geflogen, oder?
Er fragt ja speziell bei dem HSV und bei Werder Bremen.
Okay.
Inwieweit denn die Trainer jeweils sicher sind. Also aus meiner Warte aus, erzähle ich jetzt eben den SVW-Part zu Ende, dann kannst du beim HSV einsteigen mit Jun und dann kannst du die Spiele ja machen. Was hältst du davon?
Ja, wunderbar.
Machen wir so. Ja, Jonas, vielen Dank für deine Frage. Ich rezitiere die jetzt nicht genau. Ist in etwa so, was wir von Thun und Kofeld halten und ob beide Trainer auch sicher im Stuhl sitzen. Bei Werder Bremen sage ich jetzt einfach mal, dass Kofeld sowieso nie auf einem wackeligen Stuhl sitzen wird. Ich glaube, der könnte auch 10 Spiele hintereinander verlieren. Man würde immer noch nicht wirklich an den Stuhl schrauben. Fährt Werder weiterhin das so ab, dass man regelmäßig punktet, wie ich schon gesagt habe, und man steht vor einer relativ unbeschwerteten Saison, dann wird der garantiert die Saison bleiben. Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Also kommt jetzt eine Niederlagenserie, dass man auf einmal jetzt alles verliert, dann sollte man, glaube ich, zur Winterpause, die dauert nur ein Jahr, genau, eine Woche, aber dann sollte man da vielleicht drüber nachdenken, dann zu sagen, so, jetzt wird die Notbremse gerissen. Aber im Moment sieht es ja nicht danach aus, also brauchen wir auch eigentlich nicht großartig darüber nachdenken. Man sollte es nur noch mal im Hinterkopf behalten, dass Kofeld sich letzte Saison nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Wie siehst du das bei Tune?
Ja, also gut, im Moment gibt es überhaupt keinen Anlass, da eine Trainerdiskussion zu führen. Er sitzt fest im Sattel, denke ich. Wird die Saison mit Sicherheit zu Ende bringen, so wie man das mit Hacking auch gemacht hat. Bei Hacking ist eben die Frage, am Ende hätte man vielleicht vor dem Sandhausen-Spiel da die Reißleine schon ziehen sollen. Das habe ich ja im anderen Podcast schon mal beantwortet. Ich denke, da hätte man durchaus, man hat da schon gemerkt, dass er ja gar nicht mehr, sag ich mal, richtig bei der Sache war. Da hätte man durchaus mal vielleicht für dieses eine Spiel nochmal einen neuen Reiz setzen können und hätte vielleicht tatsächlich dieses Unentschieden oder den Sieg tatsächlich noch geschafft. Haben sie durchgezogen, ist ja auch ehrenwert, eine Saison, so wird man es mit Tune auch machen. Ich denke aber, mit Tune ist es halt auch dafür geholt worden, für eine gewisse, auf jeden Fall Mittelfristigkeit, wenn nicht sogar Langfristigkeit. Er hat seinen Vertrag und ich glaube, ich glaube 2 Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ja, auf jeden Fall. Da sollte man auch festhalten. Bislang macht er seine Sache gut, finde ich. Er hat auch eine gute Außendarstellung. Was mir an ihm gefällt, ist ja tatsächlich, das ist die Tatsache, dass er innerhalb eines Spiels eingreift, die Taktik verändert, dass er auch mal mutige Entscheidungen trifft. Ich sag mal, wir kommen ja gleich noch zum Derby, da ist das erste Mal, dass ich die Auswechslung nicht ganz verstanden habe. Gut, das kommt aber bei jedem Trainer mal vor, aber so in Summe muss ich sagen, macht er bislang einen guten Eindruck und das ist für mich schon fast ausgeschlossen, dass er diese Saison ausgewechselt wird oder gefeuert wird. Da müsste schon viel passieren. Also ich denke, das ist erstmal kein Thema. Dann kommen wir vielleicht zu den Spielen. Das sind dann ja 3 Stück.
Ihr habt auch nicht noch was nachgerissen.
Wir haben ja noch dieses Nachholspiel gegen Aue gehabt. Das können wir ganz schnell, glaube ich, abhandeln. Das ist, ähnelte ein bisschen der letzten Saison. Da haben wir 4-0 gewonnen. Wobei beim 4-0 letzte Saison haben wir nach dem 4-0 aufgehört, eigentlich zu spielen. Da haben wir, ich glaube, nach der, 50., 60. Minute haben wir 4-0 geführt und dann eigentlich nichts mehr gemacht. Was mich ein bisschen, das auch einige andere, die ich kenne, genervt hat. Und denn man hätte durchaus mehr noch, man muss einfach weitermachen, sage ich immer. Ne? Es kommt auch aufs Torverhältnis an und da hat man Spielen eingestellt und war so ein bisschen, fast so ein bisschen arrogant. Dieses Mal war das ein bisschen anders, fand ich. Da haben sie auch relativ ungefährdet. Also Aue war wirklich gar nichts. Also da kaum Gegenwehr, kaum Chancen. Man war in allen Belangen eigentlich überlegen, hat dann 3-0 geführt und hat es dann auch ein bisschen ruhiger, ist es ruhiger angegangen, aber ich hatte da nicht den Eindruck, als wenn man dann so eine Selbstgefälligkeit an den Tag legt, sondern das war durchaus seriös runtergespielt, sage ich mal, und ungefährdet. Ne? Und
ist es so ein Spiel zu sehen und Torrodde trifft nicht? War da schon eine Krise?
Das Spiel, lass mich mal gucken.
Big Wins mit dem 1-0. 2-0 Kittel und Nara hat auch mal wieder getroffen.
Aber, richtig, genau. Ja, aber er hatte, glaube ich, den Assist und es geht bei mir, es ist auch im Grunde genommen so, dass Terodde halt für mich nicht nur der, steht ja auch so in den in vielen Presseberichten, was auch Tune sagt, dass es gar nicht mal nur um die Tore geht, sondern auch so diese ganze Haltung. Ne? Das ist wirklich ein Top-Transfer. Von Anfang an habe ich den ja auch begrüßt. Ich möchte das nochmal betonen, wo ja sehr, sehr, sehr viel Kritik damals in den sozialen Netzwerken vonstatten ging. Ich kann mich erinnern, viel zu alt, was wollen wir mit dem und was soll das? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, weil ich ihn auch als Type einfach gut finde. Ne? Und er ist einer, der rennt sofort ins Tor, egal ob sie jetzt führen oder zurückliegen. Er holt den Ball, will weitermachen, schnauzt den Keeper an des Gegners, hier, spiel mal weiter, mach mal ein bisschen flott so, ne, dass wir mal hier weiterspielen können. Und nach dem Spiel, die Interviews, wenn ich ihn dann sehe, also wirklich ein Top-Auftreten, überhaupt nicht arrogant, sondern wirklich immer Understatement und Respekt vor dem Gegner und aber gleichzeitig auch sagen, wie er das so im Team empfindet. Und also wirklich von vorne bis hinten ein Top-Transfer, auch wenn er mal nicht trifft wie in dem Spiel, aber durch seine Aktion, die er hat. Also im Grunde genommen kann ich nur sagen, Top-Transfer. In dem Spiel war natürlich Winzheimer vor allen Dingen derjenige, der das so ein bisschen gerissen hat. Ne? Das
wurde vom Kicker sogar auch zum Spieler des Spiels.
Genau. Ich erinnere mich, die Vorlage dann zu Kittel, der Schuss ins rechte Eck, und am Ende hatte noch unser alter Guru Aaron Hunt, ich habe ja gehört, er heißt Aaron Hunt, nicht Aaron, einen wirklich sensationellen Freistoß geschossen und an den rechten Außenpfosten, und dann kam Naray und hat das Ding dann in die Maschen gehauen. Ja, er trifft halt mal nicht, aber er hat einfach einen hohen Stellenwert. Ne? Und das hat man in dem Spiel gemerkt, in dem Spiel danach gegen Würzburg. Ich habe mir schon da gedacht, als das Spiel vorbei war, also Aue, dass das gegen Würzburg mit Sicherheit anders wird, weil man natürlich, das sind ja so die typischen Spiele des HSV, man davon ausgeht, gut, der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten, das ist eine klare Sache. Das, das schaukeln wir mal eben so weg.
Und aber war ja dann wohl nicht so, ne?
Nee.
Die erste Halbzeit war ja nicht so und dann die zweite war schwungvoll.
Also ich fand die erste Halbzeit also schlechter sogar als das Dresden-Spiel. Also wirklich die schlechteste Saisonleistung. Also wirklich ich war nur am Fluchen. Ich habe gesagt, es hat mich alles erinnert an letzte Saison. Mhm. Auch wenn ich den Kittel da gesehen habe, wie er so mit gesenktem Haupt da so durch die Gegend rennt und sich alle wieder so fragend angucken. Und
meinst du jetzt euren oder unseren Dennis?
ich meine nicht den Kittler. Ich meine,
ach so, okay,
unseren Sidekick, der kommt ja noch. Mein Sonny. Und es hat mich doch alles sehr daran erinnert, und da hatte man dann natürlich schon wieder schlechte Gefühle. Und wobei man auch sagen muss, Würzburg im Grunde genommen war natürlich auch jetzt nicht, es war nicht so, dass sie das Spiel dominiert haben. Ne? Die haben einfach ihren Stiefel gespielt, die haben sich hinten reingestellt und hatten auch kaum Chancen. Und dann kam dieser eine Standard, diese Bogenlampe da.
40. Minute, ne?
Lass Dietz.
Dietz, und dann, genau.
Ab in den Winkel und fertig war's. Und dann 1-0. Und dann hat man eben halt gemerkt, da merkt man eben auch so das, was ich eben schon andeutete, Tunes Gespür, glaube ich, was in der Mannschaft so los ist. Das hat er wohl in der Halbzeitansprache, hat es dann wohl, ich weiß nicht, ob es nicht gekracht hat, aber er hat ihn einfach mal deutlich gemacht, wie man so ein Spiel angehen muss. Und das hast du dann in der zweiten Halbzeit aber wirklich von Anfang an gemerkt. Ne? Mhm. Und da war erstmal gut, sind sie angerannt, hatten viele Chancen, ging der Ball nicht rein. Dann kam dann so ein Trudelball, ich erinnere mich, von der Seite auf Terodde, und der traf das Ding gar nicht mal richtig. Ne? Und dann war das 1-1 da, der trudelte so gerade über die Linie. Und er steht halt immer an der richtigen Stelle. So, ne? Also da, das braucht mir so einen, der da weiß, wo er stehen muss.
Und eiskalter Knipser halt, ne?
Genau. Und als es dann 1-1, als wir das 1-1 geschossen haben, da wusste ich eigentlich, also jetzt wird es wahrscheinlich dann auch klappen, dass wir da noch 3 Punkte holen. Und so war es dann auch. Ne? Die haben dann einfach weitergemacht, er hat sofort den Ball genommen, ab auf den Mittelpunkt und los geht's. Ne? Und und dann kam ja auch noch das 2-1, ebenfalls wieder ein Doppelpack. Ich glaube, ich weiß nicht, 8 Tore hat er, glaube ich, schon inzwischen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also wenn der so weitermacht, haben wir den Lewandowski der zweiten Liga, so von der Quote, aber man darf den Tag ja nicht vor dem Abend loben.
Greift er etwa den 41-Tore-Rekord von Subisch an?
Also wir sind ja, wenn ich das so lese, bei der Mopo und so weiter, sind wir ja tatsächlich rekordverdächtig diese Saison.
Also nur um das jetzt einmal eben klarzustellen, Terodde hat jetzt in dieser Saison in 6 Spielen 8 Tore geschossen. Ja. Er hat in 58 Bundesligaspielen, Daniel, was tippst du? Wie viele Tore hat er in 58 Bundesligaspielen geschossen, ohne zu gucken?
Boah.
Was tippst du?
In 58 Bundesligaspielen?
Ja.
Weitaus weniger.
10.
10, ja.
Das heißt, er hat jetzt in 6 Zweitligaspielen, gut, zweite Liga, erste Liga, das ist ja schon ein Unterschied, aber er hat an den Toren gemessen ordentlich was draufgelegt, ne?
Ja, also man sagt aber ja auch immer, er ist ja der Zweitligastürmer, wenn, sobald er in die Bundesliga kommt, ist das ja irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ob man da mit ihm so gerecht wird, vielleicht lag es auch immer am Team oder an anderen Voraussetzungen, ich habe keine Ahnung, das muss man dann sehen, aber mir ist es auch erstmal recht, wenn er jetzt erstmal seine Tore macht und uns hilft, am Ende vielleicht dann doch den Aufstieg zu schaffen, auch wenn wir davon ja nicht reden dürfen, es wurde uns ja verboten von allen, wir dürfen das ja nicht sagen, offiziell wollen wir einfach nur jedes Spiel gewinnen, habe ich aber auch kein Problem mit. Ich sage ja sowieso seit Jahren, also im Grunde genommen als Zweiter aufsteigen oder so mit Relegation, so geil finde ich das jetzt nicht. Na, also wenn man aufsteigt, will ich auch schon, ich will zumindest mal wieder einen Titel haben, weißt du, dass man auf dem Rathausmarkt, wenn man denn mal wieder raus darf nach dem Lockdown oder Lockdown 3.0 und Lockdown 4.0, dann möchte ich doch auch tatsächlich Spieler sehen, die irgendwas in der Hand haben, ne? Eine Schale oder ne? Sowas. Ja, das wäre halt absolut schöner, als Zweiter aufzusteigen. Gut, das kann man im Stadion vielleicht feiern, aber ich finde, oder über eine Relegation, aber ja, ich finde es irgendwie geiler, wenn man souverän die Nummer durchschiebt und das schafft. Das ist schon aller Ehren wert, so wie Bielefeld letztes Jahr. Ja, und
also im Moment sieht es ja auch danach aus. Also
genau, 3-1 kam noch von Leibold, das war so ein Witztor im Grunde genommen. Keeper war vorne, dann kam der Konter, dann hat man noch durchspielen lassen, dann kam noch ein Pass von Jasula, zu dem kommen wir gleich noch. Mhm. Und wir müssen ja auch mal ansprechen, was vielleicht noch nicht so ganz läuft. Und dann hat Leibold das Ding da so erstmal so vertändelt und dann hat er ihn doch noch reingeschoben zum 3-1 und dann war die Messe gelesen.
Und dann ging es ins Derby.
Ja, und dann ging es eigentlich guten Mutes ins Derby. Was heißt guten Mutes? Auch da hatte ich wieder vorher so ein Gefühl, wie ich vor Würzburg. Würzburg ist ein Gefühl, das du so hast, wo du denkst, da kann man eigentlich nur verlieren. Und beim Derby hast du das eigentlich ähnlich, wenn du so den HSV der letzten Jahre verfolgst. Das ist im Grunde genommen ja immer so, wenn so diese Spiele kommen, die so diese eine gewisse Brisanz, ne, Allianz-Brisanz haben.
Das ist unser Thema.
Genau, die wo es um was geht, oder mehr um was geht, ne, sag ich mal, ein Derby, oder wo es darum geht, jetzt irgendwie noch was zu erreichen zu können, da sieht es dann immer schlimm aus. Und es wäre ja auch so wieder typisch, der HSV gewinnt alles und das erste Spiel, was er verliert, ist das Derby. So, das wäre eigentlich so der Klassiker. Ne? Und insofern war ich da auch verhalten, habe auch einen Unentschieden getippt. Ich glaube auch, ich habe sogar 2-2 getippt und ja, so ist es dann auch gekommen.
Gut gestartet seid ihr
ja. Guter Start, ja, schöne Flanke von Wagnermann, der jetzt auch immer mehr kommt und sich ein bisschen festspielt, finde ich auch gut, wobei ich sagen muss, in dem Spiel war Jamara, also wirklich überragend, was der abgerissen hat an Kilometern, wie der gelaufen ist und das nach dem Wadenbeinbruch, also der zieht alle Hüte, also wie der aufspielt zurzeit, das ist wirklich grandios. Schöne Flanke, schönes Tor, Terodde steht richtig, 1-0 und was war mein erster Gedanke? Na? Was meinst du?
Wann fällt das 1-1?
Also ähnlich. Ich habe gedacht, zu früh.
Ja gut, 12. Minute, das kann dann echt passieren, ne?
Ja, absolut. Das ist das, was ich sage, ne? Dann die Fallhöhe wird noch sozusagen. Der HSV führt auch noch, ne? Gewinnt vorher alles, führt dann auch noch 1-0. Ja, was soll jetzt im Grunde noch schief gehen? Ja, da kann natürlich alles noch schief gehen. Ja. Genau. Und das, man ist ja auch eher verhalten gestartet. Also St. Pauli soll man ja sagen, war also auch gut im Spiel. Und danach, nach dem 1-0, muss ich auch sagen, waren sie auch eine Zeit lang, fand ich, griffiger. Und ja, also ansonsten fand ich das Spiel eigentlich als ziemlich ausgeglichen. Und dann Genau, und es gab dann noch diese eine Chance von Terodde, der den Pfosten trifft, kurze Zeit später, aber dann war eigentlich relativ lange Zeit bis zur 35. Minute Ruhe. Gut, und dann kam natürlich dann schon das 1:1. Und
Salazar, der scheint ja...
Salazar, vor dem man schon gewarnt hat, ja.
Genau, der spielt ja in den letzten Wochen richtig gut auf. Das ist ja eine Leihgabe anscheinend von Eintracht Frankfurt.
Ja, ja.
Mir war der gar nicht so bewusst und auf einmal trifft er und trifft er. Ich meine, er hat jetzt auch 2 Elfmeter-Tore, glaube ich, geschossen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber der, da hat der St. Pauli, der FC St. Pauli einen guten Griff gemacht anscheinend für mindestens ein Jahr.
Auf jeden Fall, ja. Das ist gut, es ist natürlich immer das Problem mit Leihspielern, hatten wir die letzten Jahre ja auch öfter mal.
Ja, Leihgeschäfte
muss ich jetzt Leihgeschäfte ist, ist immer pro contra, klar, aber wenn es erstmal hilft und man merkt das schon, also auch St. Pauli merkt man das auch an, sag ich mal, dass da doch mehr spielerische Linie drin ist, mehr Konzept als letzte Saison, finde ich so, wirkt es von außen, vielleicht gar nicht mal in dem Spiel, aber so grundsätzlich so kommen die mir rüber auch sehr gefestigt, stabil. So ging man in die Pause. Und zweite Halbzeit, was habe ich da aufgeschrieben? Ja, war im Grunde genommen, fing eigentlich ähnlich an wie die erste Halbzeit. Und so ein richtiges Übergewicht hat sich eigentlich gar nicht rausgebildet. Ne? Also man sah zwar, dass der HSV so ein bisschen mehr manchmal am Drücker war, aber...
Aber es war im Grunde genommen ein klassisches Unentschieden-Spiel, ne?
Das war nicht zwingend genug. Ne? Das war nicht... man sah immer so ein bisschen auch... das ist, wie sag ich, so ein Respekt oder so eine Angst. Angst möchte ich das nicht nennen, aber so ein Gemisch daraus, das war schon irgendwie vorhanden. Mhm. Man wollte auch auf gar keinen Fall verlieren. Und wenn man dann so spielt, dann kriegt man natürlich dann dementsprechend irgendwann ein. Und das war dann relativ spät in der 82. Minute, da kam es dann auch, ne? Und
hast du denn noch daran gedacht, dass ihr wieder zurückkommt, nachdem das Tor von Mark Hinkock gefallen ist?
Ja, also erstmal dieses Ulreich natürlich mal, wurde ja auch ein bisschen, ja gut, ist aus kurzer Distanz, ne, und mit der Pike schwierig, sage ich mal, ne, aber man hat da ja gesagt, hätte er vielleicht halten können. Was denkt man da? Es waren noch 8 Minuten zu spielen und HSV ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er nochmal so dann am Ende biegen kann. So kennt man ihn zumindest aus den letzten Jahren nicht. Mhm. Und dass das dann so schnell geht, quasi im Gegenzug, aber man hat da eben auch wieder Terodde, wer holt den Ball aus dem Netz? Terodde, der hat ja auch danach im Interview gesagt, das konnte er so nicht stehen lassen, das geht nicht. Ne? Er kennt die Derbys aus den letzten Jahren, er da als Kölner Spieler verfolgt und da hat sich da auch schon gedacht, so, das ist ein Wahnsinn, was da immer abgeht. Und das kann so nicht stehen bleiben. Er hat den Ball genommen zur Mittellinie, sofort fast der Gegenzug. Duziak dann eingewechselt, legt auf Terodde auf und der schiebt das Ding dann 2 Minuten später dann ins Eck und 2:2.
Also wieder ein Doppelpack, ne?
Ja, Krönchen wäre natürlich gewesen, hätte man dann noch das 3:2 gemacht, aber man hat dann auch gemerkt, wahrscheinlich waren sie dann zufrieden. Gut, damit kann man jetzt auch leben. Man ist immer noch ungeschlagen. Gut, die ersten Punkte gibt man ab an St. Pauli, aber ja, das ist dann schon mal etwas, was man mitnimmt, diesen Punkt. Man hat nicht verloren. Gut, das mit dem Stadtmeister ist mir sowieso Wurst. Ne? Ob die jetzt Stadtmeister sind oder nicht, ist mir total egal. Also das sage ich ja immer. Ne? Also im Grunde genommen geht es darum, viele Punkte zu holen und am Ende oben zu stehen. Das sollte Vorrang haben, vor allem. Ne? Mhm. Und aber trotzdem, sage ich mal schon, muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Sage ich mal, dass die Alarmglocken sind weiterhin an. Gegen Würzburg war es nur eine Halbzeit gut, gegen Pauli war es jetzt, sag ich mal, ein bisschen ambivalent, so, ne, so ein bisschen hin und her. Jetzt kommt ein ganz entscheidendes Spiel, auch wieder ein richtungsweisendes Spiel in Kiel. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, da haben sie sich immer schwer getan.
Mhm. Und auch so eine Art kleines Nordderby wieder, ne?
Ja, und Kiel ist halt unangenehm, extrem unangenehm. Und da muss man, wie gesagt, wenn man da, ich sag mal, wenn man da nochmal einen Unentschieden holt, da kann man schon zufrieden sein, sag ich mal. Ne? Also Sieg ist natürlich noch besser, aber wenn man da zumindest einen Punkt holt, die auf Distanz hält und dann in die nächsten Spiele geht, dann sehe ich der Sache eigentlich positiv entgegen. Aber es könnte mit einer Niederlage dann auch wieder in die andere Richtung kippen. Also man merkt schon noch so, dass eine gewisse Instabilität ab und zu da ist. Ne? Ja. Was sie aber eben schaffen, ist nochmal was zu drehen, nochmal sich zu motivieren.
Aufzurappeln.
Teamgeist ist da, der Trainer ist da. Kommen wir nochmal zum Trainer. Das, was mich ein bisschen irritiert hat, ist tatsächlich dieser Dreifachwechsel. Ne? So mittendrin war das, ich gucke nochmal nach, welche Minute. Lass mich mal gucken. Das war 70. 70. Ja, genau. Dreifachwechsel. Hand, Duziak für Hand. Gut, Duziak hat nachher vorgelegt, aber zum Beispiel Hand hätte ich gar nicht rausgenommen. Hand war wirklich, hat gebissen. Der war von vorne bis hinten im Spiel drin. Na, zwar relativ unauffällig, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Der ist ja von der Mittellinie losgerannt und hat den Ball noch in letzter Sekunde gerettet und nach hinten gespielt, sonst wäre der St. Pauli-Spieler durch gewesen. Solche Aktionen, also der war wirklich mit Leidenschaft, Herz dabei, der hat wirklich alles gegeben. Den hätte ich drin gelassen, als stabilen Stabilisator, sage ich mal. Oder Nah kam, ist relativ spät raus, kann man machen, aber es kam Jasula, der dann gleich einen Bock gebracht hat. Der ist sowieso irgendwie immer dafür gut, momentan zumindest, und dem fehlt genau wie Leistner so ein bisschen die Anbindung. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und Narei, Kind Zombie, ja, also das war alles ein bisschen, Kittel kam dann auch für Windsheimer und dieser Dreifachwechsel habe ich in dieser Intensität, also mit drei Spielern und zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so ganz verstanden. Also das hätte ich anders gemacht. Er hat ja auch danach gesagt, er hat sich da mehr von versprochen, hat der Tune auch gesagt. Und ich hoffe, da zieht er seine Lehren raus, dass das vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen anders macht. Ansonsten faires Derby, am Ende haben sich alle lieb und
man kommt mit dem man da so leben kann.
Ja, am Ende muss man das, ne? Ich meine, am Ende, wenn du dann noch das 2-2 machst, bist du ja im Grunde genommen fast der moralische Sieger. Aber wahrscheinlich die St. Paulianer sehen das ein bisschen anders, die sind immer noch Stadtmeister, aber das ist, wie gesagt, das ist mir Wurst. Und
ihr könnt ja auch beide oder das nächste Spiel verlieren. Aufsteigen wird, wenn, dann wahrscheinlich nur der HSV. Und ich glaube, da habt ihr dann mehr zu feiern, als dass ihr eine blöde Stadtmeisterschaft feiern wollt.
Ja, es ist ja auch wichtiger. Also es ist diese Stadtmeisterschaft, das ist, weiß ich nicht. Also das ist mir alles
ein nettes Nebenprodukt.
Ja, das ist genau wie gegen Werder gewinnen, ist natürlich schön. Aber am Ende, weißt du, wenn du am Ende absteigst sowas, was bringt dir das? Das ist
nützt ja nichts, mit 6 Punkten am Ende des Jahres abzusteigen, aber Hauptsache, man hat den Rivalen geschlagen.
Ja, so denken ja einige, ja, genau.
Ja, ich habe noch ein paar fangfrische Fragen für dich. Hey. Frisch vom Kutter. So. Ich habe nämlich den Kutter mal eben bei Twitter einfahren lassen. Hab gerade einmal Bescheid gegeben, hey, wir nehmen auf, heute Abend gibt's was auf die Ohren. Und habe frech gefragt, ob es noch Fragen gibt. Und die Kollegen von Verzähl nix, die nehmen das wieder sehr, sehr ernst.
Ja, die nehmen alles ernst.
Und dein werter Kollege @FCHH fragt, sind wir wieder beim Thema, wie viele Doppelpacks wird der Kölner Knipser beim HSV noch schießen? Also ich gehe davon aus, da ist jetzt nicht Giasula mit gemeint, sondern wahrscheinlich eher Simon Terodde, oder?
Ja, das kann nur von einem Kölner, von dem Reich kommen. Der ist ja nun, der kennt ihn ja nun sehr gut. Vielleicht sollte er das mal beantworten. Dann er kennt ihn ja besser, als wir ihn kennen, sozusagen, weißt du? Der hat ihn ja in all den Jahren da im Rheinland kennengelernt. Wobei er wohnt, glaube ich, in Hamburg, ist aber Köln-Fan. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es so weitergeht, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwann die Delle kommt. Vielleicht kommt sie schon gegen Kiel, ich weiß es nicht. Ne? Aber es ist schwierig. Also es ist lange her, dass der HSV mal Torschützenkönig hatte. Ne? Ich glaube, der letzte, den wir hatten, das war Sergej Barbares. Kennst du den noch?
Oh, war das nicht 2001 oder so?
Ja.
Sergej Barbares.
Und davor war, glaube ich, Horst Rubesch der Letzte, der irgendwie... aber wir haben gute Chancen, die Torjägerkanone zu holen.
Aber dann habt ihr doch auch ein schönes 20
plus Drittel. Ist drin.
Was dann, hättet ihr ein schönes Triple. Dann gewinnt ihr noch die Stadtmeisterschaft, dann habt ihr die eventuelle Alu-Schale dann eingeheimst und zusätzlich dann auch noch dann Terodde mit der Torjägerkanone. Das ist auch mal ein schönes Triple, oder nicht?
Das ist sensationell. Also dann gibt's auch eine dreifach Kölsch ausgegeben von mir.
Nee, von Reik, oder nicht? Für uns.
Oder von Reik.
Allgemein finde ich eigentlich...
Er kann uns mal einen Frühkölsch bringen.
Genau, der sollte uns beiden jeweils eine Kiste Frühkölsch mal zukommen lassen, finde ich. Ja. Also, Reik, bitte melde dich einmal bei uns. Wir tauschen die Adressen gerne aus. Frühkölsch oder Gaffel, was auch immer, wir nehmen
gerne... Das ist ja eine Religionsfrage quasi, ne?
Deswegen habe ich jetzt...
Die einen sagen so, das ist ja wie beim Bier, ist das ja immer, das ist ja schlimmer als beim Fußballverein, weißt du ja, das...
Ja.
Die Präferenzen da.
Und ja, aber was gab's noch? Reik war nicht der Einzige, der
ich ahne, wer noch kommt.
Wer kann das sein?
Das kann nur der gute alte Helücht sein mit seiner Raucherlunge.
Aber nichts zum Thema HSV.
Ah, dann bin ich ja beruhigt.
Er fragt, wie hoch schießt Werder die Karnevalsfiguren ab? Also gegen Mainz spielen wir ja nicht. Wir spielen gegen Köln. Die sind ja kein Karnevalsverein, sondern Punktelieferant. Ich habe ja schon gerade eben so leicht einmal den Ausblick nach zum Freitag gebracht. Ich sag mal so, Köln hat sich jetzt nicht ganz dumm angestellt gegen den FC Bayern München. Ich glaube, wenn da am Ende 2-2 auf der Tafel steht, braucht sich Bayern auch nicht unbedingt beschweren. Ich glaube, die Kölner wären da auch ganz froh drum gewesen. Deswegen abwarten, was daraus wird. Ich glaube nicht, dass das eine klare Sache wird. Es wird wieder ein enges Spiel. Zwei Mannschaften, die sehr wahrscheinlich vermeiden wollen, dass sie Ballbesitz haben. Was lustig werden könnte, denn irgendeine Mannschaft muss das Spiel machen. Da sehe ich dann tatsächlich Köln aufgrund der Namen, die sie dann eventuell haben, leicht im Vorteil gegenüber Bremen. Es kann auch genauso gut sein, dass Bremen jetzt endlich wieder der berühmt-berüchtigte Aufbaugegner der Bundesliga wird. Aber, wie gesagt, eine große Ergebnistipperei oder so gebe ich jetzt nicht ab.
Ich habe einen Tipp.
Dann tipp mal.
Werder Bremen gegen 1. FC Köln 3-1.
Ja.
Ja.
Für wen?
Was?
Für wen?
Habe ich doch gesagt, Werder Bremen 3-1, gewinnen die gegen Köln.
Wer soll 3 Tore für Bremen schießen?
Pavlenka.
Ja, Dreierpack.
Dreierpack Pavlenka.
Und oder wir 3 Eigentore von was, Sebastian Bornau.
Und du musst jetzt sagen, wie wir gegen in Kiel spielen. In Kiel.
Oh, das ist schwierig. Ich muss dazu jetzt... Ich schummel immer ein bisschen. Ich gucke ja nebenbei auch, wie die Vereine dann immer noch so gerade drauf sind. Ich gucke jetzt mal eben, ich habe Kiel gerade nicht so. Die waren, Topspiel.
Erster gegen Dritter. Ja, absolut.
3 Siege gegen Aue, aber unentschieden. Also da hat man sich jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert, denke ich. Sonst hätte man da ja gewonnen. Andererseits in Aue.
HSV ist aber immer eine Motivation, weißt du.
Ah, okay. Aber ich sehe gerade, ab der 15. Spielminute beim Stand von 1-1 war Kiel in Unterzahl. Neumann hatte rot gesehen. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, Kiel ist immer unangenehm zu spielen, wie du sagst. Es ist ein Auswärtsspiel auch noch zugleich. Ob das jetzt in dieser aktuellen Zeit mit Corona so eine große Rolle spielen sollte, wage ich zu bezweifeln. Ich sage jetzt mal optimistisch für den HSV, obwohl ich Kiel eigentlich echt sympathisch finde. Damit hat Kiel schon mal eine Sache mehr als der HSV bei mir. sage ich mal ein optimistisches 1-2 für den HSV. Doppelpack Terodde natürlich, ist klar.
Ja, wer sonst? Also Ulreich schießt bei uns noch nicht die Tore wie bei euch, Pavlenka.
Ja, aktuell habe ich jetzt keine neuen Fragen drin. Für alle, die Fragen
gestellt haben. Ich dachte, da kommt noch irgendwas Abgründiges oder Abgrundtiefes, hätte ich da von den Jungs erwartet.
Ja, nee,
aber
die sind es auch nicht.
Ich muss noch mal sagen, ich habe es, glaube ich, gerade vergessen. Da meine Analyse zu den letzten Spielen des HSV, ich sag mal, sehr kurz war, gerade Aue und Würzburg, Ihr könnt, schaltet mal rein beim Volksparkgeflüster, Podcast Nummer 1, also nicht der Rangfolge, aber der erste, den ich nenne. Dort ist der Birger, der macht immer eine sehr schöne Analyse der Spiele und natürlich auch Verzellnix Podcast. Da wird natürlich auch eingehend, werden auch eingehend die HSV-Spiele analysiert. Falls wir mal nicht dazu kommen, hört da mal rein. Die Jungs sind ganz okay, ab und zu sind sie ein bisschen in Lästerlaune. Wie man es gerade bei Twitter merkt, ne? Wir haben uns alle. Ja, das ist ja alles spaßig. Nein, es macht ja auch Spaß mit den Jungs und vielleicht machen wir ja mal zu viert was. Das, da hätte ich mal Lust.
Das wäre ja auch mal vielleicht eine gute Idee.
Special aus HSV, St. Pauli, Altona 93, Werder Bremen und dem 1. FC Köln.
UA Altona, UA Altona.
Genau. So, Jungen, ich würde sagen, eine Stunde 14. Das läuft doch heute wie geschmiert. Hast du noch was? Hast du noch Famous Last Words heute an die Crowd?
Habe ich noch Famous Last Words? Also, erstmal möchte ich meiner Mutter danken. Nein, Spaß. Ich glaube, wir haben euch jetzt.
Was kommt denn jetzt?
Wir haben euch jetzt lange genug, glaube ich, schon wieder die Ohren voll gesammelt. Von mir aus gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig viel zu sagen. Schließen wir das ab und hauen wir es einfach rein, oder?
Aber in die Pfanne. Und dann gibt es ein schönes Geschnetzeltes.
10 Minuten auf beiden Seiten, damit es auch nochmal richtig tot ist. Und dann geht das ab.
Totgebraten, genau.
Genau.
Ja, dann wir sind nächste Woche wieder dabei. Der HSV spielt leider am Montag erst. Ich hasse es wie die Pest. Man kann sich gar nicht aufs Wochenende freuen, weil erstmal Lockdown und kannst eh nichts machen. Und dann auch noch kein Fußball, also ja, kein HSV-Fußball.
Aber ja, Werder spielt schon Freitag, ja. Also bei mir geht es genau ähnlich. Aber gut, Fußball ist Fußball. Da kann man sich mal auf andere Spiele konzentrieren.
Genau, nehmen wir so hin und melden uns nächste Woche dann wieder in alter Frische. Und bis dahin wünschen wir allen Zuhörern noch eine wunderschöne Woche und bleibt alle gesund und uns treu und lustig.
Bleibt gesund und nervt uns gerne auf Twitter. Bis dann.
Ciao, ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Ne, also.
Und ja, und weißt du, was es jetzt noch gibt?
TASCAF. Erzähl.
TASCAF.
TASCAF?
Du bist der Teetrinker.
TASTEE.
TASTEE. Ja, TASCAF und dann ist gut.
Ne, ich mache mir jetzt einen schönen TASTEE, aber. Da ich ja jetzt wieder arbeiten gehe, wird das sehr wahrscheinlich noch nicht mal mehr ein Schwatzer sein. Ich muss ja.
Mit Schuss dann.
Vielleicht.